Ja, Geschwister, wir haben ja eigentlich normal heute den dritten Teil, aber beim letzten Mal ist es so gewesen, wir haben ja das Thema Leid und Krankheit und was sagt die Bibel dazu? Beim letzten Mal hatten wir Teil 2 und es hat nicht aufgenommen. Und deswegen werde ich heute nochmal das wiederholen, was ich beim letzten Sonntag gesagt habe. Ich werde vielleicht noch eines ein bisschen anders machen, aber ich werde heute nochmal über Teil 2 predigen. Wir haben ja diese drei Teile. Wir hatten beim ersten Teil etwas gehört über die Wurzel aller Krankheit, des Todes und des Leids. Hat jeder, der krank ist, besonders gesündigt? Es gibt Leute, die das meinen. Krankheiten im Alten und Neuen Testament. Kauft euch die CD, Teil 1. Heute geht es darum, in Teil 2 nochmal das Wort Heilung zu definieren. Die Heilung im Alten und Neuen Testament, dann ein wichtiger Punkt, Vorsicht, der Teufel ahmt nach. Und dann etwas Wichtiges, was bedeutet Jesaja 53, Vers 4 und andere Bibelstellen für uns heute? Ich möchte am Anfang diesen Satz nochmal vorlesen. Krankheit hat immer Aufforderungscharakter, ist ein Anruf Gottes an unser Leben. Wenn wir eine Umfrage machen würden, wie viele Menschen nach Gott gefragt haben, angefangen haben, nach Gott zu fragen, als sie in schwerer Krankheit waren, dann werden wir feststellen, dass die meisten Menschen wahrscheinlich erst in ihrer großen Krise sich Fragen stellen über das Leben, Fragen stellen, was kommt nach dem Tod. Wie viele Menschen kenne ich, die sind ihr ganzes Leben lang weggelaufen vor Gott, wollten mit ihm nichts am Hut haben, bis Gott sie auf das Krankenlager geworfen hat. Und dort in ihrer Krankheit, nachdem alles menschliche Hoffnung verloren war, da ist dieser Mensch plötzlich zerbrochen und hat angefangen, mit seinem Schöpfer Gespräche zu führen. Wir nennen das Beten. Und ich kann mir das immer wieder nur selbst sagen, ich freue mich darauf, dass ich weiß von der Bibel, dass wir auf eine Ewigkeit zugehen als Kinder Gottes, wo Gott sagt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich bin so dankbar, dass Gott auch einen Punkt setzt irgendwann, auch für die Krankheit, auch für den Tod und das Leid. Ich bin so dankbar, dass dieser Tag kommen wird, wo wir mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben. Ich war jetzt mit meinem Schwager 3 Tage in Berlin. Und was wir da wieder für Elend gesehen haben, das ist unglaublich. Kleine Kinder, die in Rollstuhl fahren, Bein abgenommen, 8, 9, 10 Jahre alt. Wenn man das alles so sieht, dann sehnt man sich nach diesem Ort, wo es keine Krankheit mehr gibt. Ich möchte dieses Wort nochmal definieren, Heilung. Da wird ja viel das Gespräch. Und wenn man krank ist, dann sehnt man sich nach Heilung. Wenn man gesund ist, fragt man nicht danach. Aber wenn man krank ist, dann gewinnt dieses Wort Heilung eine ganz andere Bedeutung für unser Leben. Das hebräische Wort für heilen ist Rapha. Und kommt ungefähr 61 Mal im Alten Testament vor. Zum einen ist Heilen ein Handeln Gottes, durch das er dem Menschen die körperliche Gesundheit zurückgibt. Wir können das lesen in 1. Mose 20, 17, 4. Mose Kapitel 12, Vers 13, 5. Mose 5, 32, 39, 2. König 20, 5 und 8 und Psalm 107, Vers 20. Dieses Wort heilen in diesem Hebräischen. Das ist, wo Gott diese körperliche Gesundheit zurückgibt. Das ist das, was sich jeder Kranke, wonach sich jeder Kranke sehnt. Aber dann ist auch wichtig, es fällt auf, dass auch die Propheten, zum Beispiel Jesaja, Jeremia und Hosea, das Wort heilen ausschließlich im bildhaften, übertragenen Sinn gebrauchen. Das gestörte Gottesverhältnis soll heil werden. Menschen sollen von ihrem Ungehorsam gegen Gott geheilt werden, aus einem Leben in Sünde und Schuld befreit werden. Die Heilung von körperlichen Krankheiten tritt demgegenüber in den Hintergrund. Heilen kann also beides bedeuten. Einerseits die Wiederherstellung leiblicher Kräfte, andererseits die geistlich-seelische Heilung. Und das ist für Gott immer wichtiger. Für uns Menschen ist es so, dass wir uns natürlich immer sagen, das Wichtigste ist Gesundheit. Das sagen wir ja auch, wenn man sagt, das Wichtigste ist, dass ich gesund bin. Ich würde sagen, das ist nicht das Wichtigste. Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber das Wichtigste ist, dass ein Mensch mit Jesus sein Leben klar bereinigt hat. Was nützt es mir, ich bin hier immer gesund und lebe 100 Jahre und gehe dann ewig verloren? Ich kann verstehen, dass kranke Menschen sagen, für mich ist das Wichtigste Gesundheit. Kann ich verstehen. Aber ich möchte dir vom Wort Gottes sagen, die Bibel sagt es nicht. Die Bibel sagt, das Wichtigste ist, dass dein Leben mit diesem Jesus Christus klar stimmt. Dass die Schuld und die Sünde deines Lebens vergeben ist. Dieses Wort Rapha, was beides meint, ist für uns wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Heilen bedeutet beides. Körperlich Gesundheit, das schenkt Gott auch, da bin ich dankbar, aber nicht immer. Und das andere ist, dass die Seele gesund wird. Und das ist Priorität Nummer eins bei Gott. Ich sage es jetzt mal knallhart. Es ist in Gottes Augen wichtiger, wenn du 30 Jahre lang durchgehend krank bist und bist bekehrt und errettet. Ist es in Gottes Augen wichtiger, dass du bekehrt bist, als wenn du 30 Jahre lang gesund leben würdest und gehst verloren? Wir Menschen haben ein Problem mit der Zeitrechnung. Wir haben immer alle das Gefühl, dass das Leben uns wegläuft, dass wir etwas versäumen. Auch wir Christen neigen dazu. Wir mögen alle nicht krank sein. Wenn wir im Krankenhaus sind, ist es für uns vergeudete Zeit. Wisst ihr, wenn wir Kinder Gottes sind, dann steht unsere Hand in der Hand des Ewigen. Gott hat keine Zeitrechnung, der ist ewig. Kein Anfang, kein Ende. Und wenn ich als sein Kind lebe, dann habe ich etwas voraus allen anderen Menschen, die Gott nicht kennen. Ich darf mich in dieser Hand des Ewigen ausruhen. Und ich darf wissen, dass Gott mein Leben lenkt und bestimmt. Das entspannt im Leben. Es ist schön, dass ich weiß als Christ, ich werde nicht eines Tages an einem Herzinfarkt sterben, letztendlich. Auch nicht an einer Lungenembolie oder an einer Krebserkrankung, ein Autounfall oder was auch immer, ein Schlaganfall. Letztendlich sterbe ich als Christ nur dann, wenn Gott der Meinung ist, dass meine Zeit abgelaufen ist. Wenn Gott sagt, mein Plan mit dir ist fertig. Wisst ihr, welche eine Ruhe man bekommt? Wenn man das weiß. Wenn man das weiß, das bewahrt einen vor vielen Grübeleien. Wenn ich weiß, Vater im Himmel, mein Leben liegt in deiner Hand. Du bestimmst alles. Mein Anfang und auch mein Ende. Und nimm eins mit als Christ. Wenn Gott dich in diese Krankheit führt, dann bete nicht immer gleich, dass alles weggeht, sondern werd auch mal still und sag, Herr, was willst du mir hier sagen? Vielleicht ist das der Grund, warum du keinen Frieden schließt in dein Leben mit deiner Krankheit. Es gibt manche Krankheiten, die sind vorübergehend, wie ein Schnupfen. Und es gibt manche, die sind vielleicht ein lebenslang da, wenn man Zucker hat, Diabetes oder andere schwere Krankheiten, Herzkrankheiten. Und diese Frage zu stellen, die fällt uns schwer. Aber sie ist wichtig. Dass beides eng miteinander verbunden sein kann, dass Gott leibliche Heilung schenkt und auch geistliche Heilung schenkt. Das lesen wir zum Beispiel in Psalm 41, Vers 5, Psalm 6, Vers 3 und Psalm 30, Vers 3. Gott kann all unsere Krankheiten, ob sie nun Folgen persönlicher Schuld sind oder nicht, heilen. Aber er muss es nicht. Gott hat einen anderen Blick auf unser Leben als wir. Gott hat einen ganz anderen Blick. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das oft in meinem Leben erlebt, dass ich in Situationen war, wo Menschen gesagt haben, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich kann mich gut erinnern, war mein eigener Vater. Da war ungefähr so 55. Einen ganz schweren Herzinfarkt und Schlaganfall in Harburg, lag er dort, Eisendorfer Pferdeweg. Und sie haben gesagt, nehmen Sie Abschied. Ist vorbei. Und Franco und ich und mein ältester Bruder, wir sind auf die Knie gegangen und haben gesagt, Herr, du bestimmst das Leben. Und Franco ist mein Zeuge. Wir haben gesagt, Herr, du kannst mit uns machen, was du willst. Jeden Tag Trockenbrot und Salz bis zu unser Lebensende. Aber unser Vater darf nicht verloren gehen. Mach mit mir, was du willst. Aber bitte mach das nicht, dass er verloren geht. Und da hat sich bekehrt. Die Ärzte haben geguckt. Er wird vielleicht nie mehr richtig sprechen können beim letzten Schlaganfall, den er hatte, Albertin-Krankenhaus. Und ich habe gesagt, Herr, du sprichst. Und er konnte auch sehr gut sprechen. Hat uns Lieder vorgesungen. Gott bestimmt unser Leben. Ich kann mich gut erinnern, als wir mit Gabo Feigli im Gespräch waren, wo es um unser Vater ging. Die Ärzte haben gesagt, das Wochenende ist vorbei. Aber er da oben, er bestimmt. Und er hat gesagt, vorbei ist dann, wann ich sage, vorbei. Wer hier noch nicht, die muss noch in der Gemeinde Licht und Leben dienen, Zeugnis geben. Wisst ihr, was für eine Ruhe in dein Herzen kommt? Nimm das heute mal persönlich für dich mit. Es kann dir nichts passieren in Gottes Hand, außer das, was er für dich bestimmt. Es können neben dir Bomben fliegen. Es kann die schwersten Krankheiten neben dir entstehen. Wenn Gott will, dass du durch diese Bomben hindurchkommst, dann werde ich keine Bombe treffen. Glaubst du das? Ich hoffe, dass du das ganz neu wieder festhältst. Im Alten Testament gab es Heilungen. Zum Beispiel im 4. Buch Mose Kapitel 12. Ihr kennt die Geschichte. Aaron und Miriam, die Geschwister von Mose, lehnen sich gegen ihn auf. Die Strafe ist, dass Miriam aussätzig wird. Und dann fängt Mose für seine Schwester an zu beten. Und Gott tut ein Wunder. Und der Aussatz wird gereinigt. Aussatz war damals wie Lepra. Eine unheilbare Krankheit. Das ist übrigens eine Bibelstelle für euch als Bibelleser. Aussatz ist ja auch ein Bild immer der Sünde. Wenn im Alten Testament oder auch im Neuen der Aussatz erklärt, ist immer ein Bild der Sünde. Aber hier war es auch leibhaftig, die Krankheit. Vorher konnte kein Aussätziger gereinigt werden. Aber als Gott, Jahwe, eingreift nach der Fürbitte von Mose, wusste Israel, wenn eines Tages mal ein Aussätziger rein wird, kann das nur Jahwe sein. Deswegen haben die so geguckt, als Jesus den Aussätzigen gereinigt hat. Und plötzlich gucken Leute und sagen, Moment mal, das ist doch ein Mensch, aber das kann doch nur Jahwe. Das ist ganz wichtig. Miriam ist krank geworden. Und Mose betet für seine Schwester. Wisst ihr, was schön war? Die Miriam hat sich ja ganz schön gegen ihn aufgelehnt. Ich weiß nicht, wenn meine Schwester sich so zänkisch bei mir aufführen würde, ob ich noch für sie Fürbitte tue. Aber Mose hat ein großes Herz gehabt. Und das ist wichtig, wenn für kranke Menschen gebetet wird. Mose hat für seine Schwester gebetet. Und Gott greift ein. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir als Gläubige für Situationen beten, dann bewegen wir den Arm Gottes. Hier kam eine wunderbare Heilung. Eine andere bekannte Bibelstelle ist der Hauptmann Naaman, 2. König Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Naaman war auch aussätzig. Und sie haben dort eine Jüdin verschleppt, ein junges Mädchen. Und die sagte dann dort, ich kenne einen Propheten in unserem Land, Elia, wenn du doch bei denen sein würdest. Dieses junge Mädchen bewundere ich. Stellt euch mal vor, sie ist in Feindesland. Die Leute, die sie jetzt als Sklavin dort haben, haben sie von ihrer ganzen Familie weggerissen, von ihr ganzes Leben. Und jetzt wird einer von die krank, hätte ich gesagt, Baruch David, danke. Wir hätten nach Rache geschrien, oder? Und dieses junge Mädchen erbarmt sich über ihre Feinde. Erbarmt sich über Menschen, die sie weggerissen haben von ihrer ganzen Familie und sagt, bei uns gibt's einen Propheten. Über dieses Mädchen können wir in meiner Predigt speziell hören, was das für ein Glaube ist. Und dieser Naaman geht dorthin. Und er hat seine Vorstellung gehabt. Er war ein großer Hauptmann. Er hat gedacht, naja, wenn er kommt, dann muss jetzt was passieren. Und er ist wütend. Der Elia geht ihm gar nicht entgegen. Er sagt, er soll sich 7-mal dort baden in Jordan. Untertauchen. Dann ist er aufgeregt gewesen und sagt, ich hau ab, was bildet der sich ein? Und dann gehen seine Sklaven dort hin oder seine Diener und sagen, Hauptmann, hör doch auf ihn. Und dann steht ein wichtiges Wort in diesem 2. König 5 und er stieg herab. Bist du schon herabgestiegen vor deinen Thron? Hast du schon Platz gemacht auf deinen Herzensthron für Jesus? Oder spielst du immer noch den Chef deines Lebens? Das ist ein wunderbares Bild, dieser Satz, er stieg herab, steht dort im 2. König 5. Das ist ein Bild für unser Leben. Wenn Gott uns segnen will, müssen wir herabsteigen. Weil Gott den Demütigen segnet. Und dieser Naaman erlebt etwas Gewaltiges. Er taucht wirklich 7-mal, nicht 6-mal, auch nicht 4-mal, auch nicht 3-mal. Wenn Gott eine Anweisung gibt für unser Leben, dann dürfen wir nichts hinzunehmen und nichts wegnehmen. Er ist genau 7-mal untergetaucht. Und ich kann mir vorstellen, als er beim ersten Mal untertauchen hochkommt, kann ich mir vorstellen, langt das nicht? Beim 2., 3. Mal, jetzt doch. Und beim 6. Mal, vielleicht hat ihn da gedacht, da 6-mal untergetaucht. Und beim 7. Mal kommt er hoch und rein. Wenn du Gottes Eingreifen in dein Leben erfahren willst, dann musst du nach seinen Anweisungen leben. Ein anderer Mann ist Hiskia, dieser König. 2. König, Kapitel 20, 1-7. Der Prophet Jesaja wird zu ihm geschickt. Hiskia ist überheblich geworden. Und Gott sagt, bestell dein Haus. Mit anderen Worten, du wirst sterben. Und dann lesen wir, dass Hiskia fürchterlich weint. Und dann schickt Gott den Jesaja zurück. Und Jesaja sagt zu ihm, Gott hat deine Tränen gesehen. Ich erbarme dich nochmal. Und dann wird dieser Mann heil. Hiskia. Besonders im Alten Testament in Jesaja Kapitel 35 und in Hesekiel Kapitel 47, 12 wird angedeutet, dass es eines Tages eine Zeit kommen wird, wenn der Messias herrscht, wo eine Heilzeit ist, eine Heilzeit. Wesentlich bei diesen Aussagen ist, dass die körperliche Heilung immer mit einer inneren Wandlung in Verbindung steht. Das ist ganz wichtig. Kann das vielleicht der Grund sein, warum du Gott nicht erfährst, weil du nicht bereit bist, Gott dein Leben zu übergeben? Du willst Gott als Feuerlöscher haben, er darf die Not deines Lebens gerne löschen, aber er darf nicht dein Herr sein. Und vielleicht bist du noch deswegen auf ihn ärgerlich. Du musst Gott endlich das Heft deines Lebens in seine Hand geben. Miriam hat erkannt, ich habe einen Fehler gemacht. Naaman war bereit, hinabzusteigen. Hiskia weinte bitterliche Tränen. Merken wir das? Vor Gott ist immer wichtig der Zerbruch. Dieser Zerbruch. Es gibt auch im Neuen Testament Heilungen. Verkündigen und heilen gehörten zum Auftrag des Messias, zu dessen Erfüllung Jesus als Sohn Gottes gekommen war. Da lesen wir zum Beispiel eine Stelle in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit auszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann geht's noch weiter in Vers 21. Dort ist die Situation, dass Jesus dort im Tempel ist und er nimmt diese Schriftrolle und liest vor aus dem Propheten Jesaja und sagt, hier ist das Wort erfüllt. Es gibt jetzt einige Bibelstellen, die werde ich jetzt nicht alle aufschlagen, aber die könnt euch aufschreiben oder die CD hören und dann in Ruhe. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Matthäus Kapitel 8, Vers 3. Markus Kapitel 6, Vers 5. Markus Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Lukas Kapitel 13, Vers 13. Markus 6, Vers 56. Matthäus 9, 28. Lukas 17, Vers 13. Markus 3, 1 bis 5 und Lukas 22, 51. Könnt ihr nachlesen. Da heilt Jesus. Ihr kennt die Geschichten. Aussätzige werden zu ihm gebracht. Einmal steht in Markus, die ganze Nacht hindurch bringen sie Besessene und Kranke zu ihm, dass er sie anrühre. Wie viel hat Jesus getan? Oft geheilt. Die eine Frau, die über 30 Jahre lang immer schief gegangen ist. Ne? Und andere Krankheiten. Jesus hat deswegen so viel geheilt, als er kam, weil er an erster Stelle gekommen ist für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das ist Apostelgeschichte. Und Israel, das lehrt 1. Korinther 1, ist gebunden an Zeichen. Und der Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel, steht in Johannesevangelium Kapitel 21 ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, sagt Johannes. Diese aber sind geschrieben, diese Zeichen, die sind aufgeschrieben worden. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das heißt, hier legt die Bibel sich selbst aus. Die Bibel sagt hier, Jesus hat deswegen so viele Zeichen und Wunder dort getan, damit Israel, das Volk der Juden, ihn erkennt als Messias. Das war der Grund. In Matthäus Kapitel 9, Vers 1 bis 8. Ihr kennt die Geschichte, als die Leute, die Freunde, den Gelähmten zu ihnen bringen. Da sagt er, als er ihn sieht, deine Sünden sind dir vergeben. Da könnte man doch sagen, sag mal, was soll denn das? Der Mann ist gelähmt, deine Sünden sind vergeben. Wem interessiert das denn? Der soll wieder gesund werden. Und Jesus sagt, nein, deine Sünden sind vergeben. Und da merken wir, er hat ihn später auch geheilt. Aber wir merken, dass bei Gott wieder eine Bestätigung dieser Lehre, für Gott ist es das Wichtigste, dass deine Schuldfrage geklärt ist. Und dann kann Gott auch, wenn er das will, kann er dich auch heilen. Sollte Gott denn etwas unmöglich sein? Nein. Jesus Christus handelt nie nach einem festgelegten Muster. Heilungen liegen allein im Bereich von Gottes souveränen Handeln. Das ist das, worauf wir aufpassen müssen. Es gibt manche Christen, manche Bewegung, die erklärt uns, diese Lieblingsstelle, die Sie zitieren, Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen, sagen Sie dann dazu. Also, Jesus Christus hat damals Tote auferstanden, er wird es heute tun. Er hat damals die Kranken geheilt, er macht es heute. Da muss man nur richtig lesen in der Bibel, das können auch nicht viele. Wenn da stehen würde, Jesus Christus handelt immer wie gestern, heute und alle Ewigkeit, dann würde ich sagen, ja. Aber da steht, Jesus Christus ist immer derselbe. Wenn man das nicht unterscheiden kann, was jemand von seinem Wesen ist und was er tut, dann müsste man noch mal ein bisschen mehr die Bibel lesen und dann vor allen Dingen nicht so viel Unfug reden. Wir kommen in ganz große Not, wenn wir glauben, dass das, was Jesus damals in Israel souverän für sein Volk getan hat, wir frei zur Verfügung hätten. Und wenn wir biblische Heilungsberichte lesen, dann sagt Jesus immer, sagt das keinen. Komischerweise sind diese großen Heilungsprediger Leute, die eine große Show machen. Die mit den Seele, da passen 30.000 rein. Eintritt noch dazu und ich weiß nicht alles, Popcorn und Cola. Und merkwürdigerweise lese ich nicht an einer Bibelstelle, dass ein Petrus, ein Paulus oder selbst auch Jesus hingeht und sagt, du hast Krebs, du wirst gesund, du hast einen Herzinfarkt, du wirst gesund, du hast Lungenschwierigkeiten, heute Abend wird der Herr dich heilen, dich macht er auch heil und das und hier sind wir. Moment mal, in meiner Bibel steht, dass der Heilige Geist, wenn wir darum beten, Gnade schenken kann, wie er das will. Ich lese nirgendwo, dass ich im Auftrag Gottes rede und wisst ihr, was das ist? Das ist Hellseherei. Das merken die gar nicht. Manche sagen, ja, aber ich habe eine Vision gehabt. Da sagen sie, ich sehe jetzt gerade, wie der Herr die Hand auf dich legt. Okay, das ist klassischer Spiritismus. Und genau dieser Geist steckt auch dahinter. Wenn man diese Veranstaltung sieht, was da passiert, wir haben uns diesen Film angeguckt, wo Leute dann plötzlich wie Hunde bellen und wie Schlangen auf der Erde rumgreifen oder sie laufen wie die Verrückten im Kreis. Also Leute, wenn das der Heilige Geist ist, tut mir leid, dann weiß ich nicht, wer der Heilige Geist ist, sondern das ist ja nun nie der Heilige Geist, der so einen Affenzirkus macht. Auf so eine verrückten Gedanken kann nur der Teufel kommen. Und deswegen warne ich vor diesen Verführern. Lasst euch da nicht mit ein. Wir dürfen um alles beten. Und wir trauen unseren Gott zu, dass er alles kann. Aber wir wollen unseren Gott nie zwingen. Wir müssen Respekt vor unserem Gott haben. Wir dürfen Gott alles hinlegen. Aber ich muss immer sagen, Herr, wie du willst. Was hat Jesus gebetet? Wenn du willst, den Kelch, aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Das ist wichtig. Das ist eine ganz Wichtigkeit, dass wir darauf aufpassen. Manche sagen, auch Jesus ist ja gekommen, damit wir gesund werden. Da sage ich bedingt. An erster Stelle ist Jesus gekommen, um diese Wand zu zerstören, die Wand der Sünde zwischen dir und dein Leben, wir Menschen und Gott. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, war sein erster Auftrag, durch seinen Opfertod dir und mir die Möglichkeit zu geben, mit seinem heiligen Vater in Versöhnung zu kommen. Dafür ist er gestorben. Er hat die Wurzel aller Probleme gepackt, das ist die Sünde. Er hat die Macht, die Auswirkungen der Sünde auszulöschen. Das wird er auch tun eines Tages. Es wird eines Tages keinen Satan mehr geben, zumindest nicht bei uns Christen. Die verloren sind, die müssen mit denen die Ewigkeit zusammen verbringen. Er hat durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung hat er ein für alle Mal das Grundübel beseitigt. Und er hat die Macht. Die Bibel sagt, er hat die Macht über den Tod. Hat Jesus. Aber das heißt nicht, dass er das alles jetzt auslebt. Denn auch wir Christen müssen sterben. Paulus musste auch sterben. Petrus musste sterben. Spurgeon musste sterben. Ernst Modersohn musste sterben. Ja, ist denn Jesus nicht mächtig? Hat er den Tod nicht besiegt? Doch. Aber er hat noch nicht das umgesetzt, was er eines Tages umsetzt, dass er das ganz aufhebt. Die Jünger hatten ja von Jesus den Auftrag bekommen, loszuziehen und große Zeichen und Wunder zu tun. Das ist ja so eine Lieblingsstelle von solchen Leuten. Die lesen dann Matthäus Kapitel 10 und dann ab Vers 1 bis 8. Ich lese ab Vers 5 mal. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Zu wem spricht er hier? Geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Da gibt es heute Heilungsbewegungen, die sagen, ja, aber hier steht's doch. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt. Ist es so? Israel. Schafe des Hauses Israel. Steht hier wörtlich. Müsste man nur richtig mal lesen. Das Problem ist, dass man die Gemeinde und Israel in einen Topf schmeißt. Diesen theologischen Fehler hat leider auch Martin Luther gemacht. Deswegen tut die Landeskirche zum Beispiel auch, die evangelische Landeskirche, sieht das in eins. Ja, wir, die geprägt sind von der Brüderbewegung, sehen das lehrmäßig anders. Wir lernen, dass Gott eine besondere Auserwählung der Gemeinde hat. Und dazu zählen alle, Nichtjuden und alle anderen Menschen ist die Gemeinde, aber auch nochmal einen besonderen Plan mit dem Volk Israel hat. Und diese ganzen Wunder, die Jesus getan hat, waren Zeichen. Das ist auch wichtig. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, in 1. Korinther 1, 22 und die Stelle, die ich euch vorgelesen habe, in Johannes 20, 30 bis 31. Also das muss man ganz wichtig, dass man das trennt und dass man das versteht, warum Jesus diese Zeichen und Wunder getan hat. Dann sagt die Bibel uns etwas Wichtiges, und zwar, Vorsicht, der Teufel ahmt nach. Und es gibt heutzutage immer mehr auf dem Markt. Der Teufel ist nicht dumm, der weiß, wie man die Menschen auch fängt. Und bei der Gesundheit ist es den Menschen egal. Hauptsache, ich werde gesund. Ob das Medikament besprochen ist, ob der Mann, mit dem ich bete, ein Spiritist ist, ist mir völlig egal. Hauptsache, ich werde gesund. Und so kommen heutzutage viele Menschen unter den Einfluss okkulter Mächte. Es gab eine Zeit lang einen Mann in Osnabrück, sehr bekannt, der Pendelmann. Der hat scharenweise die Leute dort unter seinen Bann bekommen. Und Leute haben gesagt, ist mir doch egal. Wie viele Leute laufen, selbst vom Arzt kriegen sie einen Auftrag, geh hin, hast Gürtelrose, lass besprechen. Und dann gehen Leute zu dieser Besprecherin und die Gürtelrose ist weg. Das Problem ist nur, dass der Teufel seinen Tribut zahlt. Diese Menschen kriegen dann andere Probleme. Die Gürtelrose mag weg sein, aber plötzlich haben diese Leute kein Glauben mehr. Plötzlich können diese Leute nicht mehr die Bibel lesen, haben keine Kraft mehr fürs Gebet, schlafen im Gottesdienst ein, gehen vielleicht gar nicht mehr zur Kirche, hören sie Stimmen. Plötzlich kriegen sie Albträume, Angstzustände, Panikattacken. Wo kommt denn das plötzlich her? Das passiert, wenn man sich der Macht der Finsternis öffnet. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 7, die Verse 11 bis 13 und 2. Mose Kapitel 8, Vers 3, dass auch die Wahrsagepriester, als Israel in Ägypten dort in der Gefangenschaft war und Mose das Volk rausführte, konnten auch die Wahrsagepriester einiges nachmachen. Aaron schmiss zum Beispiel den Stab auf den Boden und das wurde eine Schlange, das konnten die auch. Oder auch die Zeichen mit den Fröschen, konnten die auch. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Die Bibel sagt, dass es Menschen gibt, die im Namen Jesu scheinbar gute Sachen tun, Wunderwerke, aber nicht in der Kraft Jesu. Jesus sagt nicht an dieser Stelle, ihr wart Scharlatane. Das sagt er hier nicht. Er sagt nur, ihr habt es nicht in meiner Kraft getan. Und das ist so schwer für Menschen, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen. Der Markt ist voll von sogenannten gläubigen Menschen. Ich habe damals, als ich junger Christ war, einen Zeitungsartikel gelesen in der Bild-Zeitung. Wunderheiler kommt nach Rotenbaumchaussee. Bruno Göring, so sein Name. Ein fürchterlicher, gebundener Mann, der wirklich mit dem Teufel zusammenarbeitet. Gibt sich aber freundlich. Zitiert die Bibel. Und dieser Mann hatte dort eine Veranstaltung. Und ich war jung bekehrt, mein Herz brannte für Jesus. Ich habe gesagt, Menschen, muss ich helfen dort. Dieser Mann ist ein Verführer. Was mache ich? Ich rufe bei Tante Gertrud an. Tante Gertrud, gib mir mal ein paar Traktate mit, ich muss dahin. Und dann hat Dada mich da noch hingefahren. Und ich stand da vor dieser Tür. Hunderte von Leuten. Und ich alleine. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, hilf mir. Und ich habe verteilt. Hunderte von Traktate. Und plötzlich kam der raus. Der ist ungefähr so groß. Der hat solche Hände. Und dann stand er vor mir. Als er vor mir stand, habe ich das Gefühl gehabt, die Tür der Hölle geht vor mir auf. Und ich stand da und ich habe nur gesagt, Herr, jetzt musst du mir helfen, sonst habe ich ein Problem. Ach, du bist doch mein Bruder. Ich sage, wie, was bin ich? Ja, wir glauben beide an den gleichen Gott. Oh, ich sage, das sehe ich völlig anders. Wieso? Ich sage, mein Gott ist Jesus Christus, ihr Gott ist der Gott der Welt. Den nennt die Bibel Luzifer, Satan. In dem Moment geht er 3 Schritte zurück und nimmt Anlauf. Und ich werde das nie vergessen. Einen halben Meter vor mir ist er wie eine Salzsäule. Der hat sich nicht mehr bewegt. Das war, als wenn er eingefroren wäre. Das ging vielleicht 2-3 Sekunden. Und dann ist er umgedreht und ist gegangen und hat geflucht und geschimpft. Und ich stand da. Das war meine erste große Erfahrung, wie Jesus mich bewahrt hat. Dann kam noch jemand von Radio. Was machen Sie hier? Und dann durfte ich da auch noch Zeugnis geben. Aber ich will euch damit nur sagen, lasst euch nicht verführen. Der kam auch und hat zitiert. Der hat Hiob zitiert und ein paar Sprüche. Ich sage, wissen Sie, Sie können mich damit nicht beeindrucken. Matthäus 4, da ist Satan mit der Bibel gekommen gegen Jesus. Lasst uns da nicht blauäugig sein. Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, 9, Offenbarung 13, die Verse 11 bis 18, 2. Korinther 11, 13 bis 15 und Kolosser 2, 18. Da wissen wir, dass Satan sich als Engel des Lichts verstellt. Er war ja mal ein Lichtengel. Und da sagt Paulus und warnt, passt auf. Auch seine Gefolgsleute, oh, die kommen fromm. Und in der Endzeit ist die Verführung fromm, Leute. Fallt da nicht drauf ein. Einige sagen, da ist der Antichrist und so. Und fallt da nicht drauf ein. Barack Obama ist der Antichrist. Das ist ein bekennender Muslim. Leute, die sowas sagen, kennen die Bibel überhaupt nicht. Der Antichrist muss ein Jude sein. Sonst wird Israel ihn gar nicht annehmen. Und der kommt nicht so dumm und gibt. Der kommt fromm. Der Antichrist kommt so fromm, dass wir als Christen ihn einladen würden zur Bibelkonferenz. Lasst euch nicht verführen, Leute. Seid nicht so blauäugig. Der kommt nicht mit 3 Sechsen und mit Holzpantoffeln und ein umgekehrtes Kreuz dahin. Der kommt in der letzten Zeit mit einer Schlacht der Bibel und Auslegung von Macintosh und weiß ich nicht, mit den größten Männern Gottes. Und so fängt er die Gemeinde ein. Lasst uns da ganz wachsam sein. In der Offenbarung steht, dass das Tier aus dem Meer, der Antichrist und der falsche Prophet, sie tun große Zeichen, beeindrucken die Menschen. Und in der Zeit leben wir. Was beschäftigt uns als Menschen am meisten? Unsere Gesundheit. Und wir müssen aufpassen, wir kriegen eine Unterwanderung nach dem anderen. Das fängt schon bei den Kindern an. Ich kann heute nicht auf all diese Themen eingehen. Aber wie viel besprochene Medizin es gibt. Ich bin für Naturmedizin, bin ich der Erste. Ich bin gegen Chemikalien. Aber die Bachblüten hat nichts zu tun mit Natur, sondern dahinter steckt ein bestimmtes Ritual und eine Besprechung. Hahnemann, der Vater der Homöopathie, das war kein gläubiger Mann, das war ein Spiritist. Und diese ganzen Verdünnungstheologie, die er da hat, das ist der größte Humbug, wissenschaftlich. Ja, warum wirkt das denn? Ja, die Frage ist gut, die muss man sich mal stellen, warum wirkt das? Weil da Mächte am Wirken sind. Und wir müssen aufpassen. Die Verführung wird wirklich immer schwieriger. Und wir müssen für uns immer auch aufpassen, mit was wir uns beschäftigen. Es gibt mittlerweile auch einen Wahn, das ist ein Wahn der Endzeit, das ist ein Wahn der Gesundheit. Leute drehen förmlich durch. Das essen wir jetzt nur noch und das essen wir jetzt nur noch und das darf man nicht essen und das darf man nicht essen. Und der Teufel macht die Menschen verrückt. Nichts gegen gute Ernährung. Wenn ein guter Anbau ist und alles auch, wenn Tiere vernünftig gehalten werden, würde ich immer eher sowas kaufen, als alles mit vollgestopft sind mit Medikamenten. Nicht, dass Leute mich missverstehen. Aber man kann auch durchdrehen. Aber wisst ihr, warum diese Menschen das machen? Weil ihre einzige Hoffnung ihr kleines, jämmerliches Leben ist. Und sie wollen so viel rausholen, wie es geht. wenn sie sich doch mal ein bisschen so für die Ewigkeit einsetzen würden. Der beste Marathonläufer wird eines Tages in der Kiste sein. Der größte Sportler mit einem Körper wie Adonis wird eines Tages von Würmern zerfressen im Boden liegen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, auch sich gut zu ernähren und Sport zu machen. Hat alles seinen Platz. Aber das darf nicht mein Gott sein. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass dieser Mensch ohne Gott keine Ahnung hat, wie er sein Leben nach dem Tod, wie es weitergeht. Und deswegen versucht er hier alles rauszuholen. Das Letzte, was ich euch nochmal sagen möchte, diese Stelle aus Jesaja 53, Vers 4, eine Lieblingsstelle der Wunderheiler, die das zitieren, da steht nämlich, er hat unsere Krankheit auf sich getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Dann sagen sie, hier steht's, er hat unsere Krankheit getragen am Kreuz. Jesus, Jesaja 53 ist Jesus gemeint, jawohl, also hier steht's schwarz auf weiß. Und dann sagen sie deswegen, wenn du krank bist, ist Sünde in dein Leben. Fürchterliche Bewegung, aber leider sehr groß verbreitet. Der Evangelist Matthäus sagt in Matthäus 8, 16 und 17, zitiert er diese Stelle, als Jesus nämlich bei den Kranken ist, zitiert er Jesaja 53, 4. Was will er damit sagen? Dass Jesus da war als Messias unter den kranken Menschen. Und er hat die geheilt, ja, hat er. Die Ewigkeit und sie allein wird frei sein von Sünde und Krankheit. Das lesen wir in Offenbarung 21, 1 bis 8. Es wird sehr gefährlich, wenn wir das, was Gott für uns in Ewigkeit bestimmt hat, vorher mit aller Gewalt haben wollen. Das ist ein willkommenes Unterfangen für den Teufel, um uns Gott als Spielverderber darzustellen. Denkt nur mal an 1. Mose 3. Dürft ihr wirklich nicht essen von anderen? So, Gott ist ein Spielverderber. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir gewaltig aufpassen. In der Pfingstbewegung ist es auch das Schlimme daran an der Bewegung ist, dass sie alle immer sehen wollen. Die Bibel sagt aber, glückselig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Das sagt Jesus. Selig ist, der nicht sieht und doch glaubt. Die Pfingstler drehen das um. Selig ist, wer sieht. Nein. Wir werden Jesus eines Tages sehen. In der Ewigkeit. In der charismatischen und Pfingstbewegung haben Leute ständig Jesus-Erscheinungen. Jeden Tag sehen sie irgendeinen Jesus. Jonke Schio geht so weit, dass er auf sein Bett niederkniet mit einem Feuerwehrhelm auf dem Kopf und so. Merkwürdiger Jesus. Wir müssen da ganz aufpassen. Ich kann das verstehen, nochmal. Ich kann das verstehen, dass man von Krankheit frei sein will. Aber nicht um jeden Preis, Geschwister. Und wenn solche merkwürdigen Sachen dabei sind, dann Hände weg. Unser Gott kann heilen, das hat er so oft bewiesen. In Markus Kapitel 16, Vers 15 bis 18, auch eine Lieblingsstelle dieser Bewegung, da sagen sie, er steht doch geschrieben. Diese Zeichen werden folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also, ganz klar, hier ist doch der Befehl des Herrn Jesus. Und wachsame Bibelleser haben eben mitgelesen, diese Zeichen aber werden denen folgen. Hier geht es so wieder um Zeichen. Das ist Israel. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir uns an diese Dinge halten. Gerade die Juden, die ersten Jünger waren alle Juden. Später kam Lukas dazu, das waren nicht Jude, aber alle anderen waren Juden. Petrus, Johannes, wie sie alle hießen, alles Juden. Die ersten Jünger bestanden eben halt nur aus Juden. Sie dienten unter ihren Leuten und ihre Leute waren Juden, Israel. Und für diese waren Zeichen sehr vertraut. Am Anfang der Apostelzeit geschahen gewaltige Zeichen und Wunder. Hebräer 2, 1 bis 4 gibt uns da die Antwort, dass Gott sich durch die Apostel gestellt hat. Als Jesus 33, ungefähr 33 nach Christus, als Jesus starb, hat Gott noch ungefähr knapp 40 Jahre Israel die Chance gegeben. Erst als 70 nach Christus durch den Feldherrn Titus, durch die Römer, Israel platt gemacht wurde, erst da wandte sich das Evangelium weg von Israel hin zu den Nichtjuden. Und interessant ist, wenn wir diesen Abschnitt in der Bibel lesen, dann lesen wir plötzlich Stellen, dass Paulus sagt auf Timotheus, trink mal ein bisschen Wein mit Wasser vermischt, weil du immer so Probleme hast mit deiner Gesundheit. Hä? Timotheus war krank? Paulus, der hat gesündigt. Das müsste man ja jetzt auslegen, nach dieser Ehrlehre. Paulus selbst sagt, ich habe dreimal gefleht zum Herrn, dass er mir das nimmt. Und Gott sagt, nein, meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Aha. Und andere Bibelstellen. In Milet muss er Epaphroditus krank zurücklassen. Gib uns jetzt mal